Herr Professor Kruse, Sie sind einer der führenden Gerontologen dieser Republik, leiten das Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg, haben kontinuierlich an den von wechselnden Bundesregierungen in Auftrag gegebenen alten Berichten mitgearbeitet, haben viele Bücher und Aufsätze zu diesem Thema veröffentlicht, also zu dem Thema Altern, das uns alle angeht. Sie selbst sind 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, sind also dementsprechend letztes Jahr 60 geworden. Wie fühlen Sie sich auf der Befindlichkeitsskala des Alterns? Fühlen Sie sich schon ein bisschen alt oder noch gar nicht so alt?
Naja, für mich ist das Thema Alter, auch wenn es um das persönliche Älterwerden geht, eigentlich ein sehr positiv besetztes Thema. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich fühle mich älter oder ich fühle mich alt, wäre das in meiner Lesart gar nichts Negatives. Aber ich würde so sagen, körperlich fühle ich mich nicht älter, als ich mich fühlte, als ich 50 war. Und seelisch-geistig habe ich eigentlich den Eindruck, fühle ich mich sehr wohl. Das Alter ist für mich seelisch-geistig eben doch etwas sehr Interessantes, weil es auch in meinem eigenen Erleben beschreibt Entwicklung, Wachstum, auch ein bisschen Reifung.
Aber aus dem, was Sie jetzt eben gesagt haben, lässt sich schon entnehmen, dieser Spruch, alt ist, wer sich alt fühlt. Also an das Fühlen hat schon eine zentrale Bedeutung für das Alter auch.
Natürlich, also das ist schon sehr bedeutsam, welche Bilder eigentlich Menschen mit Alter, auch persönlichem Alter, verbinden. Das sind jetzt bei mir nun mal primär positive Bilder, aber wenn ich jetzt eher negative Bilder verbinden würde mit Alter und würde eben sagen, ich fühle mich alt, das hätte sicherlich auch Konsequenzen für meine emotionale Befindlichkeit, übrigens auch für das Körpererleben. Aber mir ist es eben so, dass ich sage, ich fühle mich körperlich wirklich gut. Man weiß ja gar nicht, wie so die körperlichen Grundlagen unserer Gesundheit aussehen. Das kann man auch nicht immer beurteilen, aber ich fühle mich körperlich gut. Und was das Seelische und was das Geistige, was das Emotionale, was das Kognitive angeht, ebenso. Und da ist für mich eben das persönliche Älterwerden etwas ganz Wichtiges. Ich kann eben in dem Prozess des persönlichen Älterwerdens neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse sammeln. Ich habe auch den Eindruck, dass sich mein Selbst als das Innerste meiner Person auch weiter differenziert, dass ich mir auch in einem ganz anderen Maße dieser Prozesse bewusst bin, die sich in diesem Selbst abspielen, sodass ich eigentlich sagen würde, von daher finde ich das Älterwerden etwas sehr Interessantes. Zudem haben wir Kinder, haben wir Enkelkinder. Das bedeutet eben, dass wir ja auch ein bisschen Mitverantwortung für nachfolgende Generationen übernehmen können. Auch das hat in meinen Augen viel mit dem Älterwerden zu tun, ist eine Chance des Älterwerdens. Und dann stehe ich selbst so ein bisschen in der Denktradition der Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt, für die ja die Sorge um die Welt ein sehr wichtiges Motiv bildet. Und das ist übrigens auch etwas, was mit dem Älterwerden wächst, auch eine freundschaftlich gemeinte Sorge um die Welt. Was kannst du eigentlich auch für die Welt tun, damit eben auch nachfolgende Generationen die Möglichkeit haben, diese Welt mit zu gestalten? Was vielleicht hinzukommt, was ich früher so in dem Maße nicht hatte, ist die intensivere Beschäftigung mit der Endlichkeit des Lebens. Also das ist schon ein Thema, das für mich an Aktualität gewinnt. Forschungsmäßig beschäftige ich mich ja schon lange damit, aber das wird für mich auch persönlich immer bedeutsamer. Wie gehst du eigentlich mit der begrenzten Lebenszeit, mit der Endlichkeit deines Lebens um? Ja. Jetzt wissen Sie eigentlich so alles, was ja, mich beschäftigt, wenn ich über Alter nachdenke, ja. Mein persönliches Alter.
Nun nennen Sie sich ja Alternsforscher und nicht Altersforscher. Warum?
Ja, das hat auch theoretisch konzeptionelle Gründe, dass die Gerontologie eben sagt, wir können nicht ein bestimmtes Lebensalter definieren, ab dem wir alt sind. Oder die Biologie würde sagen, wir erkennen im menschlichen Leben, und zwar über den gesamten Lebenslauf, eine sehr hohe Kontinuität in den Veränderungen. Das heißt, das sind keine plötzlich stattfindenden Veränderungen, sondern es ist eine, wie die Biologie sagt, kontinuierliche Veränderungsreihe. Man wird ja sagen, wenn wir plötzliche Veränderungen haben in den Organfunktionen beziehungsweise auch in unseren Hirnfunktionen, dann spricht das eher für Krankheit. Aber wenn wir uns nur den Alternsprozess ansehen, dann können wir eigentlich sagen, Altern ist eine kontinuierliche Veränderung unserer Gestalt über den gesamten Lebenslauf. Und das betonen wir. Das hat auch praktisch große Konsequenzen, weil wir ja sagen, in dem Maße, in dem wir in diesen Alternsprozess auch investieren, in diesem Maße werden wir natürlich auch dazu beitragen, dass wir diesen kontinuierlichen Veränderungsprozess, diesen kontinuierlichen Veränderungsverlauf bis in das hohe Lebensalter hinein aufrechterhalten können. Wenn wir wenig in den Prozess des Älterwerdens investieren, dann besteht natürlich schon die Gefahr, dass wir möglicherweise im höheren Lebensalter viele Funktionen, viele Ressourcen verlieren. Und dann ist eigentlich auch die Kontinuität ein wenig dahin, weil dann natürlich mehr und mehr die Defizite auftreten. Mit anderen Worten, Altern als eine kontinuierliche Veränderungsreihe auch praktisch zu gestalten, bedeutet schon in frühen Lebensjahren in diesen Entwicklungsprozess investieren, um möglichst viele Ressourcen, möglichst viele Stärken, die man im Laufe des Lebens aufgebaut hat, kontinuierlich zu pflegen bis in das höchste Lebensalter hinauf.
Vielleicht, um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, also in den Alternsprozess investieren könnte beispielsweise was heißen?
Dass wir körperlich aktiv sind, dass wir auch viel für unsere Gesundheit tun, dass wir auf ein emotional differenziertes Leben beziehungsweise eine emotional reiche und differenzierte Lebensführung achten und das schon von Kindesbeinen an. Und vor allen Dingen natürlich auch, dass wir in unser Lernen, in unser Denken, in unsere Informationsverarbeitung investieren, dass wir Wissen aufbauen, weil auch das für das Alter so bedeutsam ist. Und ein weiterer Punkt ist eben, dass wir lernen, verantwortlich soziale Beziehungen zu gestalten, weil das auch für das hohe Alter sehr bedeutsam ist. Wer das in früheren Lebensjahren nicht gelernt hat, wird da im hohen Lebensalter viele Probleme haben. Und für jemanden, für den auch der Glaube eine wichtige Seite ist, dass man eigentlich auch lernt, die spirituelle Seite der Persönlichkeit wahrzunehmen, sie auch in gewisser Hinsicht zu pflegen, sie zu differenzieren. Und wenn wir das in den verschiedenen Lebensaltern machen, merken wir eben, dass wir im hohen Lebensalter noch auf eine Vielfalt an Aspekten unserer Person blicken können und eine Vielfalt an Aspekten unserer Person verwirklichen können. Deswegen sagen wir ja immer auch, wenn jetzt beispielsweise ein 75- oder 80-Jähriger von uns betrachtet wird oder 85-Jähriger, bei dem körperliche Erkrankungen vorliegen, wir müssen aufpassen, dass wir den Menschen eben nicht nur auf diese körperlichen Erkrankungen reduzieren, sondern dass wir auch die weitere Vielfalt der Persönlichkeit im Auge haben. Und wenn Menschen halt jetzt die Möglichkeit gehabt haben, im Laufe ihres Lebens viele Anregungen zu bekommen, auch eine gute Bildung zu haben, in tragfähigen sozialen Netzwerken zu leben, und wenn sie eben diese Anregungen, diese förderlichen Momente auch genutzt haben, dann werden sie merken, dass sie ein gutes, ein differenziertes, von Vielfalt bestimmtes Alter leben.
Aber das, was Sie jetzt beschrieben haben als Möglichkeiten, die der Einzelne oder die Einzelne hat, um eben gut zu altern, nenne ich das jetzt mal, das alles setzt ja einen hohen Bewusstseinsgrad voraus. Von Bildung haben Sie gesprochen, und das klingt entsprechend so, als sei es nicht jedem wirklich vergönnt, erfolgreich zu altern.
Ja, also was den Bewusstseinsgrad angeht, da sprechen Sie eine sehr wichtige Größe an, die in meinen Augen in gesellschaftlichen Diskussionen über Altern und Alter vernachlässigt wird. Das ist in meinen Augen die Dimension der Selbstgestaltung und der Weltgestaltung. Also wir sind nun mal mit Denkfunktionen ausgestattet. Wir können uns selbst von uns distanzieren, das ist eine gesunde Distanzierungsfähigkeit. Wir können Pläne entwickeln, Programme entwickeln, wie wir eigentlich mit bestimmten Situationen umgehen. Tja, wenn wir das eben alles haben, dann bedeutet das eben für mich auch, wir können auch unser Leben bewusst gestalten, können unser Leben auch als etwas Aufgegebenes betrachten. Also das halte ich schon mal für sehr wichtig. Und das muss der Mensch ja nicht ab einem bestimmten Lebensalter einstellen. Das Zweite, was Sie sagen, auch wichtig, damit wir ein gutes Leben im Alter leben können, sind wir natürlich in der Tat auf förderliche Umweltbedingungen angewiesen. Und da ist für mich Bildung eine ganz zentrale. Deswegen ich auch sagen würde, wenn wir aus der Altersforschung argumentieren, kommen wir eben auch zu dem Befund, es gibt nichts Wichtigeres als eine gute, kontinuierliche Bildung. Also eine Bildungsoffensive halten wir auch sozusagen rückblickend auf die Biografie, was wir ja im Alter häufig machen, für unbedingt notwendig. Und dann geht es natürlich weiter, dass Menschen in guten sozialen Netzwerken leben, dass sie in einer Demokratie leben können, und auch ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, sich in irgendeiner Form natürlich auch politisch betätigen können, den öffentlichen Raum mitgestalten können. Wenn diese Bedingungen gegeben sind, dann würde ich sagen, dann haben wir wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Alter gelingen kann. Was wir natürlich nie wissen, inwiefern die genetische Ausstattung dazu beiträgt, dass schwere Erkrankungen im hohen Lebensalter auftreten. Es kann einfach auch sein, dass Krankheiten quasi zufällig auch auftreten. Das heißt, es gibt natürlich immer auch einen gewissen Korridor, den wir durch unser Handeln nicht bestimmen können. Das muss man natürlich auch im Auge haben, wenn wir über das hohe Alter sprechen.
Bevor wir jetzt noch weiter einsteigen in die Alternsforschung, würde ich doch ganz gerne noch mal von Ihnen wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie begonnen haben, sich mit dem Thema Alter zu beschäftigen. Und das war ja schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. 1986 wurde das Heidelberger Institut für Gerontologie gegründet von der Altersforscherin und ehemaligen CDU-Familienministerin Ursula Lehr. Also das ist ja ein langer Zeitraum. Was war die ursprüngliche Motivation?
Eigentlich angefangen habe ich mit der Altersforschung, ja, ich würde sagen 1983. Das heißt also 33, 34 Jahre mache ich das jetzt. Ich würde mal so sagen, das war auf der einen Seite auch ein bisschen zufällig, weil eben gerade auch eine Stelle besetzt werden musste, damals am Psychologischen Institut der Universität Bonn. Und ich hatte halt die Möglichkeit, dann auf diese Stelle zu kommen. Und bei dieser Stelle im Bereich der Entwicklungspsychologie war es schon wichtig, eben ausdrücklich auch das Alter forschungsmäßig, aber auch in Bezug auf Lehre ausdrücklich mitzubedenken. Also das war erstmal so ein äußerer Grund. Irgendwo ist ja unsere Biografie auch immer das Resultat von einem gewissen Spiel. Wenn ich nicht da gestanden hätte, hätte ich die Stelle nicht bekommen. Oder wenn ich da nicht gerade frei gewesen wäre, hätte ich diese Stelle nicht bekommen, wäre dann möglicherweise nicht in die Altersforschung gegangen. Aber das ist nur ein Teil. Der andere Teil ist, dass ich in der Tat eine akademische Lehrerin hatte mit Frau Lehr, beziehungsweise einen akademischen Lehrer mit Hans Thome, die mich sehr beeinflusst haben und die mir eigentlich sehr früh gezeigt haben, dass die Beschäftigung mit Altern und Alter etwas Hochinteressantes sein kann. Die auch gesagt haben, Herr Kruse, Sie haben ja auch Philosophie gemacht und die Philosophie hat natürlich auch eine große Bedeutung, wenn es darum geht, das Leben, auch das Leben übrigens in Grenzsituationen, besser zu verstehen. Und dann hat Frau Lehr mir halt eben gesagt, haben Sie nicht Lust, an der Bonner Gerontologischen Längenschnittstudie mitzuarbeiten? Das war damals eine der bedeutsamsten empirischen Untersuchungen, die überhaupt weltweit durchgeführt wurden. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, zum Thema Schlaganfall zu arbeiten, zu dem Thema eben der Krankheitsverarbeitung beim Schlaganfall, zum Thema der Angehörigen von Schlaganfallpatienten und zum Thema der Entwicklung von Rehabilitationsprogrammen für Schlaganfallpatienten. Na gut, und dann bin ich eben in der Bonner Gerontologischen Längenschnittstudie und eben in meiner Promotion zum Thema Schlaganfall schon viel mit Grenzsituationen des menschlichen Lebens zusammengekommen, beziehungsweise habe diese Grenzsituationen beobachten können. Und was mich da so beeindruckt hat, war, dass Menschen in diesen schweren körperlichen Grenzsituationen stehen können, aber gleichzeitig eben auch eine seelisch-geistige Kompetenz entwickeln, um diese Grenzsituationen zu verarbeiten. Und da habe ich eben viele Menschen erlebt und habe gedacht, vielleicht hat das auch eine ganze Menge damit zu tun, dass eben diese Menschen im Laufe ihres Lebens sich emotional, sich geistig sehr differenziert haben und nun eben auch eine vergleichsweise reife Antwort auf diese körperlichen Grenzsituationen geben können. Das war das eine. Und das andere, das ich mir eben überlegt habe, ist diese seelisch-geistige Entwicklung dann doch nochmal etwas anderes als die körperliche? Und das dritte, dass ich gedacht habe, also hier kannst du auch als ein wissenschaftlich Interessierter einen bedeutsamen kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Beitrag leisten, weil du ja im Grunde genommen als Wissenschaftler auch eine gewisse Aufklärungsfunktion hast und über das Alter aufzuklären, das erschien mir 1982, 83 als sehr bedeutsam, weil damals die Altersbilder ja quasi verheerend waren. Und es erscheint mir aber auch heute immer noch als ziemlich bedeutsam, weil wir zwar schon eine ganze Menge in unserer Gesellschaft für ein gutes Alter tun, aber vielfach doch noch zu sehr defizitorientiert in unserer Sicht auf das Alter sind. So würde ich das beschreiben.
Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Sie arbeiten seit vielen, vielen Jahren kontinuierlich an den Altersberichten mit, also an den Berichten zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik. Seit 1993 wird in jeder Legislaturperiode ein solcher Bericht von der Bundesregierung in Auftrag gegeben. Inwiefern ist das denn, dieser Altenbericht, Ihrer Meinung nach ein sinnvolles Instrument, also eine sinnvolle Grundlage, um Politik für alternde Menschen in diesem Land zu machen?
Also ich glaube, der hat mehrfacher Hinsicht. Also diese alten Berichte haben ja erst einmal den großen Vorteil, dass sie thematisch sehr unterschiedlich sind. Also wenn ja pro Legislaturperiode wird ja immer wieder ein neues Thema auch definiert. Das heißt, es wird dann auch immer wieder eine Kommission zusammengestellt aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Diese Kommissionen unterscheiden sich zum Teil erheblich dann voneinander, wenn Sie das mal im Verlauf über die verschiedenen Legislaturperioden betrachten. Und diese alten Berichte werden mal zunächst, übrigens auch in der Wissenschaft, aber dann eben auch in der Kultur, in der Gesellschaft, in der Politik, als etwas begriffen, indem sie eine sehr systematische Aufbereitung des theoretischen und praktischen, auch des politischen Wissens antreffen können. Das ist wichtig, nicht? Dass man einfach mal sagt, wir müssen ja mal gucken, was wissen wir eigentlich schon? Was von dem Wissen hat sich eigentlich jetzt in politisches oder gesellschaftliches oder kulturelles Handeln umgesetzt? Da können Sie davon ausgehen, dass die alten Berichte da in einer sehr beredten Art und Weise Zeugnis geben. So, dann hat man als Altenberichtskommission schon die Möglichkeit, sehr in den öffentlichen, jetzt auch in den politischen Raum zu gehen, sei es in der Bundespolitik, sei es in der Landespolitik, sei es in der Kommunalpolitik, einfach auch über die Empfehlungen zu berichten, die man da entwickelt hat und diese Empfehlungen zu diskutieren. Und wir haben eigentlich den Eindruck, dass wir mit zunehmender Dauer des Instruments Altenbericht einen immer größeren Einfluss auch in den politischen Raum hinein entfalten können. Und das Dritte ist, was ich auch sehr interessant finde, diese Altenberichte sind ja öffentlich. Das heißt also, das ist eine Bundestagsdrucksache. Jeder kann auf diese zugreifen. Und diese Altenberichte werden von vielen Institutionen, die jetzt eben nicht politischer Natur sind, wahrgenommen. Ich denke beispielsweise an die kirchlichen Institutionen, denke an die ganzen freigemeinnützigen Verbände, denke an Bildungseinrichtungen, um nur mal einige zu nennen, die diese Berichte sehr genau rezipieren und übrigens dann auch auf Mitglieder der Kommission zukommen und sagen, können Sie uns helfen, diese Berichte auch mal aus der Perspektive unserer Institution etwas genauer zu betrachten. Und das heißt dann eben, mit solchen alten Berichten können Sie schon in irgendeiner Form dazu beitragen. Und ich glaube, so allmählich gelingt es auch, überhaupt zu einer viel differenzierteren Auseinandersetzung mit dem Thema Alter anzuregen. Das habe ich das erste Mal richtig erlebt, als wir den 5. Altenbericht gemacht haben. Der ist veröffentlicht worden 2006. Zu den Potenzialen, also zu den Entwicklungsmöglichkeiten, den gesellschaftlichen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten des Alters. Dieser Altenbericht hat in meinen Augen die öffentliche Diskussion auch über die Stärken und die Kräfte des Alters erheblich beflügelt, hat auch sehr dafür sensibilisiert, dass wir so etwas wie eine soziale Ungleichheit im Alter haben und im Lebenslauf, was dazu beiträgt, dass Menschen auf ganz unterschiedliche Potenziale, auch auf ganz unterschiedliche Potenzialausmaße blicken können. Und letzten Endes hat dieser Bericht aber auch deutlich gemacht, dass wir uns Gedanken darüber machen können, ob nicht Menschen, die jetzt in einem höheren Lebensalter stehen, auch Mitverantwortung für Gesellschaft übernehmen können, das heißt im Bereich der Arbeit, wenn sie länger arbeiten wollen, arbeiten können, beziehungsweise im Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements. Also da hat eigentlich der Bericht dann wirklich in der Weise Früchte getragen, dass man gesagt hat, Mensch, wir müssen die älteren Menschen überhaupt das Alter in einem ganz anderen Maße als ein kulturelles und gesellschaftliches Kapital begreifen. Mhm. Das finde ich schon was Tolles.
Ja, wenn es in diesem 5. Altersbericht um die Potenziale des Alters ging und das hatte dann diese Auswirkungen, die Sie gerade geschildert haben. Es gab ja dann unmittelbar danach den 6. Altersbericht, da ging es um ein realistischeres öffentliches Bild vom Alter. Ist es denn mittlerweile gelungen, dieses realistischere öffentliche Bild vom Alter zu zeichnen?
In Teilen. Also was wir in dem 6. Altenbericht gezeigt haben, war eigentlich Folgendes. Die Altersbilder, die in öffentlichen Diskussionen vermittelt werden, haben vielfach auch die Funktion, bestimmte politische Vorschläge durchzubekommen. Beispiel, wenn man etwas für die Pflegeversicherung tun will, dann akzentuiert man natürlich auch die Risiken und die Gefahren, die gerade im hohen Lebensalter mit Blick auf Gesundheit auf uns zukommen. Und da wird dann möglicherweise eben auch etwas einseitig argumentiert, ne, weil man ja einfach auch etwas für Menschen tun will, bei denen Pflegebedürftigkeit besteht. Wenn man jetzt argumentiert, können wir das Renteneintrittsalter kontinuierlich erhöhen, dann wird man natürlich wieder etwas anders über das Alter sprechen. Dann werden natürlich die seelisch-geistigen Kräfte des Alters, dann werden die Präventionspotenziale des Alters besonders betont. Wenn jetzt über die Frage nachgedacht wird, was können wir eigentlich für demenzkranke Menschen tun? Beispielsweise jetzt im Zusammenhang, können wir die Versorgung demenzkranker Menschen mit in die Pflegeversicherung aufnehmen? Dann wird man natürlich wieder auf die Gefahren des Alters, jetzt auf die kognitiven Risiken, geistigen Risiken im Alter eingehen. Das bedeutet, dass wir durchaus sehr unterschiedliche Altersbilder haben, die gleichzeitig nebeneinander bestehen können. Das ist jetzt erstmal auch so gar nichts Verwerfliches. Entscheidend ist für mich nur, dass wir das Alter nicht generell im Sinne eines Modus Defizienz betrachten, das heißt eines permanenten Defizits in allen Funktionen, sondern dass wir sehr differenziert wahrnehmen. A. Inwiefern kann das Individuum Alter gestalten? B. Inwiefern kann Gesellschaft und Kultur Alter gestalten? C. Inwiefern kann die Politik altersförderliche Rahmenbedingungen schaffen? Und dass wir D. immer im Auge haben, der Alternsprozess ist körperlich, seelisch, geistig, sozial, kulturell in hohem Maße gestaltbar. Das Gestaltungselement, das ist es, das uns besonders interessiert. Und da würde ich sagen, da hat der 6. Altenbericht eigentlich auch nochmal ganz schön darauf hingewirkt, dass das in der Gesellschaft mehr betrachtet wird. Und übrigens, der 6. Altenbericht hat auch die Medien, da sind Sie ja jetzt unmittelbar angesprochen, auch die Medien sehr viel stärker adressiert, nämlich zu sagen, die mediale Darstellung des Alters, also wie wir in Zeitungen, Radio, Fernsehen über Alter reden, ist überaus bedeutsam für das Selbstbild alter Menschen, ist aber auch überaus bedeutsam für das Bild von Alter, das wir bei jungen Menschen finden, weil die Medien in ihrem Einfluss auf unsere Weltwahrnehmung keinesfalls unterschätzt werden dürfen.
Sie haben jetzt eigentlich die Notwendigkeit beschrieben dieser differenzierten Betrachtung und eigentlich auch zum Ausdruck gebracht, dass das schon sehr weit gelungen ist. Dennoch wird ja gerade im Zusammenhang auch mit der Diskussion über die demografischen Entwicklungen unserer Gesellschaften immer wieder der Begriff Überalterung in den Mund genommen. Und das ist ja ein Begriff, den Sie so ablehnen.
Ja, den lehnen wir natürlich ab, weil eine Überalterung kann es ja irgendwie nicht geben, nicht? Wir haben eine genetisch determinierte potenzielle Lebenserwartung, die wir heute noch nicht so ganz genau angeben können. Und je mehr wir von dieser Lebenserwartung ausschöpfen, desto besser ist das ja. So, und dass wir natürlich jetzt viele Menschen haben, die auch dank der Fortschritte im Bereich Bildung, Prävention, Medizin, um nur mal einige Disziplinen zu nennen, immer älter werden, das heißt also immer mehr von ihrer potenziellen Lebenserwartung ausschöpfen, das ist ja erstmal eine gute Sache. So, das heißt, die Anzahl alter Menschen gibt uns auch natürlich einen Hinweis auf den kulturellen Entwicklungsstand, ne, einer Gesellschaft. Was heute halt viel intensiver besprochen wird, als es früher noch der Fall war, ist die quantitative Relation zwischen junger und alter Generation. Dass man halt eben sagt, gut, wir haben immer mehr alte Menschen, aber wir haben im Vergleich zu früher auch eine abnehmende Anzahl junger Menschen, die ihrerseits nun Verantwortung für alte Menschen übernehmen können. Das hat aber erst einmal gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern das hat jetzt eben mit der Frage zu tun, wie schaffen wir das in einer Gesellschaft ist hinzubekommen, dass wir eine ausreichend große Anzahl junger Menschen haben, die ihrerseits dann auch Mitverantwortung für alte Menschen übernehmen können. Was mich ja auf eine ganz aktuelle Frage bringt. Wir betrachten ja beispielsweise die ganze Diskussion um Zuwanderung und Asyl immer auch aus der Perspektive der Demografie und sagen, wenn viele junge Menschen in die Bundesrepublik Deutschland kommen, können damit natürlich auch viele potenzielle demografische Probleme gelöst werden. Aber nochmal zu Ihrer Frage zurück. Wir würden nicht von einer Überalterung sprechen, sondern wir würden von einer Alterung der Gesellschaft sprechen, was auch noch nicht der allerbeste Begriff ist. Und damit soll eben zum Ausdruck gebracht werden, das durchschnittliche Lebensalter in unserer Gesellschaft steigt kontinuierlich an. Das heißt, dass wir natürlich noch viel mehr in die Prävention in die Aktivierung, übrigens auch in die Therapie und Rehabilitation alter Menschen investieren müssen, dass wir auch sehr viel mehr noch darüber nachdenken müssen, wie wir eigentlich Teilhabe förderliche Strukturen entwickeln. Das heißt, also beispielsweise in einer Kommune auch Begegnungsräume schaffen zwischen den Generationen, dass wir überhaupt auch die Generationenperspektive stark machen. Also nicht nur die Jungen übernehmen Verantwortung für die Alten, sondern die Alten übernehmen auch Verantwortung für die Jungen. Aber dass wir natürlich auch mit der Frage uns auseinandersetzen, wie können wir einen demografischen Wandel so beeinflussen, dass wir wieder eine deutlich stärkere Anzahl von jungen Menschen haben. Das geht auf der einen Seite sicherlich über familienfreundliche Maßnahmen, aber auf der anderen Seite natürlich auch über das Instrument der Zuwanderung. Aus diesem Grund, ich sage es noch einmal, sollten wir immer auch in der Zuwanderung ein großes Potenzial sehen, weil sie uns hilft, demografische Probleme, die auf uns zukommen können, jetzt schon abzuwenden bzw. zu lindern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der in der gesamten öffentlichen Diskussion viel zu kurz kommt.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen, heute mit dem Heidelberger Alternsforscher Professor Andreas Kruse. Herr Professor Kruse, lassen Sie uns jetzt noch mal reden über die Potenziale und Chancen des Alters. Wo liegen diese Chancen? Oder vielleicht auch konkret auf Sie bezogen gefragt, was können Sie heute, was Sie noch vor 10 Jahren oder vor 20 nicht konnten?
Also ich finde ja gut, dass Sie nicht einfach nur von Stärken des Alters sprechen, sondern von Potenzialen. Das heißt also Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist immer so wichtig, nicht? Also wenn wir von Entwicklungsmöglichkeiten sprechen, bekommen wir häufig zu hören, bei meiner Großmutter oder bei meinen Bekannten oder bei meinen Nachbarn ist das aber ganz anders. Und da sagen wir immer, natürlich, wenn das bei deiner Großmutter, wenn das bei deinen Bekannten und Nachbarn anders ist, das mag schon sein. Dann sind eben vielleicht auch andere Lebensbedingungen heute beziehungsweise in der Biografie zu beobachten gewesen oder zu beobachten. Aber das heißt eben nicht, dass solche Entwicklungsmöglichkeiten im Alter nicht existierten. Was uns wieder auf den Punkt zurückbringt, investiere in den Alternsprozess über die gesamte Biografie, damit sich solche Entwicklungsmöglichkeiten im Alter bieten und damit du natürlich diese Entwicklungsmöglichkeiten auch verwirklichen kannst. So, und welche sind die? Also ich würde vor dem Hintergrund der Untersuchung in der Gerontologie sagen, Wissenssysteme, alte Menschen verfügen vielfach über hochdifferenzierte, gut abrufbare, bereichsspezifische Wissenssysteme. Beispielsweise im Beruf können wir das ja beobachten. Deswegen ja in vielen Arbeitskontexten junge und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammengebracht werden, weil man eben sagt, in diesen Generationen Teams, in diesen Generationen Tandems können diese Wissenssysteme älterer Menschen außerordentlich fruchtbar werden. Und das Zweite, die doch zunehmend differenziertere Betrachtung der eigenen Persönlichkeit, ihrer Möglichkeiten wie auch ihrer Grenzen. Also der Alternsprozess ist auch einer, in dem auch die Introspektion, das heißt auch die Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und seiner Biografie mehr und mehr an Gewicht gewinnt. Und das bedeutet natürlich, wenn wir etwas differenzierter auf unsere Persönlichkeit blicken, dann haben wir natürlich auch mehr Möglichkeiten, ein schöpferisches, auch ein verantwortungsvolles Leben zu führen. Drittens, was wir im Alter immer wieder beobachten können, ist das Motiv, etwas für nachfolgende Generationen zu tun. Hannah Arendt hat mal von der symbolischen Unsterblichkeit gesprochen. Das bedeutet, wir tun etwas für nachfolgende Generationen, für die heute Lebenden, für die heute noch nicht Lebenden. Und damit tragen wir natürlich auch dazu bei, dass wir in den nachfolgenden Generationen in irgendeiner Form weiterleben. Dieses Generativitätsmotiv, wie wir das nennen, das heißt, ich will auch schöpferisch sein mit Blick auf die nachfolgenden Generationen, das dürfen wir im Alter keinesfalls vergessen. Und dann schließlich noch eine wichtige Dimension, die man viel zu selten mit Alter verknüpft, Kreativität. Kreativität bedeutet ja, dass man vor dem Hintergrund seiner Wissenssysteme hocheffektive Handlungsstrategien entwickelt und diese systematisch weiter ausbaut. Das können wir bei vielen alten Menschen beobachten, wenn es um die Bewältigung von praktischen Lebensanforderungen geht, wenn es um die Frage geht, wie können wir eigentlich auch Mitverantwortung für nachfolgende Generationen übernehmen, Stichwort, ich will Pate für einen jungen Menschen sein, wenn es auch um die Frage geht, inwiefern müssen wir eigentlich auch Verantwortung für unsere Welt übernehmen. Diese Kreativität, die erscheint mir als ein ganz interessantes Moment des hohen Lebensalters in den Bereichen, in denen ich mich auskenne. Bin ich, was mein Wissen angeht, was meine Handlungsstrategien angeht, so kompetent, dass ich in diesen Bereichen auch noch etwas ganz Neues schaffen kann? Schauen Sie auf die großen Künstler, Maler, Schriftsteller, Musiker, wie die im hohen Lebensalter es noch hinbekommen, das künstlerische Werk, das sie bislang geschaffen haben, nicht nur einfach weiterzuentwickeln, sondern in einer ganz originellen Art und Weise weiterzuentwickeln. Für mich ist einer der schönsten Beispiele Pablo Casals, dieser große Cellist, der noch im 10. Lebensjahrzehnt gesagt hat, ich habe den Eindruck, wenn ich Bach spiele oder wenn ich andere Komponisten spiele, dass ich immer wieder etwas ganz Neues herauslöse aus diesen Kompositionen und entsprechend interpretiere. Und bei Malern und Schriftstellern ist das ja nicht anders.
Auf die Kreativität der Künstler und Musiker im hohen Alter werden wir nachher noch kommen in Zusammenhang mit Ihrem Buch zu Johann Sebastian Bach. Jetzt aber nochmal gefragt, diese ganzen Potenziale des Alters, die Sie gerade genannt haben, wenn wir das jetzt nochmal versuchen, Sie sind zwar noch nicht hochaltrig, Sie sind 60, haben wir vorhin gesagt, bei Ihnen betrachtet, also wie sehen Sie das für sich selber? Welche Potenziale haben Sie im Alter von 60 jetzt, die Sie eben mit 40 noch nicht gehabt haben?
Ja, man soll ja da immer sehr vorsichtig sein, wenn es um die eigenen Potenziale geht, die sind bei mir mittelmäßig. Aber wenn Sie mich fragen würden, gibt es etwas, was du heute stärker lebst als früher und auch besser leben kannst? Ich würde sagen, es sind drei Sachen. Das erste, ich erlebe heute ungleich mehr Mitverantwortung für nachfolgende Generationen als früher. Und das ist für mich ein großes Thema. Das ist für mich ein großes Thema in der Familie, ist für mich aber auch ein großes Thema im Beruf. Das zweite, ich habe den Eindruck, auch etwas mehr Überblick über Arbeitsgebiete, auch über Verwaltungsabläufe zu verfügen. Und das bedeutet letzten Endes, dass ich sehr unterschiedliche Arbeitsgebiete besser integrieren kann. Stichwort interdisziplinäre Forschung. Und zum anderen, dass ich auch in der Lage bin, administrative Vorgänge besser koordinieren zu können und in der Hinsicht dann auch dem Institut auch wirklich dienlich sein zu können. Das heißt beispielsweise mit der Verwaltung gemeinsam darüber nachzudenken, wie können wir bestimmte Personalfragen, wie können wir bestimmte Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so lösen, dass die beispielsweise Familie und Beruf besser zusammenbringen können. Da muss man schon unterschiedliche Aspekte zusammenschauen können. Ich glaube, dass mir das heute auch besser gelingt. Und das Dritte, ich würde sagen, im Bereich der Musik, das ist ja auch so ein Gebiet, das mich sehr interessiert, habe ich eigentlich auch den Eindruck, zu neuen Interpretationen, also jetzt in diesem Falle musikalischen Interpretationen von bestimmten Werken zu gelangen, was mir aber nicht einfach nur zeigt, du kannst jetzt diese Werke nochmal anders interpretieren, sondern ich habe da so ein bisschen den Eindruck, da spiegelt sich auch so etwas wie eine Differenzierung meines eigenen Selbst wieder. Und das Vierte und für mich das Schönste, und meine Frau und ich, wir sagen uns das auch immer wieder, wir haben den Eindruck, im Alternsprozess gewinnt unsere Ehe immer wieder etwas ganz Ursprüngliches, etwas Natürliches, eine ganz große Freude. Also wir erleben beispielsweise den Alternsprozess in seinen Einflüssen auf unsere Ehequalität als etwas wirklich Wunderschönes. Und vielleicht dann das Letzte, was noch erwähnt werden kann, ich werde mir selbst mehr und mehr zum Freund, kann mir einfach auch bestimmte Dinge auch verzeihen, kann einfach auch humorvoller auf mich selbst blicken. Jetzt würde man sagen, das ist alles nicht so schrecklich aufregend, aber wenn ich mein persönliches Leben betrachte, muss ich sagen, bin ich da eigentlich sehr glücklich.
Das klingt auch sehr schön. Nur es ist ja so, dass in einer Welt, in der immer noch die Jugendlichkeit das oberste Gebot zu sein scheint, fällt es eben manchmal schwer, diese Potenziale, diese Vorzüge, diese Chancen des Alters tatsächlich zu sehen.
Ja, also ich meine, es gibt ja eine wunderbare Formulierung von Ernst Bloch, Prinzip Hoffnung. Wir müssen aufpassen, dass wir uns im Alter nicht auf Jugend schminken. Das finde ich eine ganz wunderbare Formulierung. Also man darf jetzt sozusagen nicht so tun, als so wie Berlusconi, ne? Also auch im höheren Lebens- oder hohen Lebensalter, du bist sozusagen ein Juveniler. Also das halte ich wirklich für hochproblematisch. Was ich sehr schön finde, ist allerdings, wenn wir alt und jung zusammenbringen. Ich bin ein ganz großer Anhänger der Mehrgenerationenperspektive, übrigens auch dieser Mehrgenerationenhäuser, Bildungsstätten, nicht wahr, in denen dann verschiedene Generationen zusammenkommen und miteinander Projekte angehen. Denn ich glaube, wenn Alter und Jugend sich begegnen, das ist etwas Hochinteressantes. Alte bekommen in einem derartigen Austausch, es muss ein wahrhaftiger, ein fruchtbarer, ein einfühlsamer und mitfühlsamer Austausch sein, bekommen sie häufig eben auch irgendwie die Erfahrung, die jungen Menschen, die finden das sehr interessant, wie du dein Leben führst, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen. Und du selbst hast natürlich den Eindruck, das ist schön, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu erleben und hast vielleicht auch den Eindruck, jungen Menschen etwas geben zu können. Also wenn wir diese fruchtbaren Mehrgenerationen-Projekte, Mehrgenerationen-Dialoge im Auge haben, und wir machen ja bei uns im Institut viele Projekte zu Mehrgenerationen-Beziehungen, dann ist das für mich eigentlich überhaupt nichts Problematisches, dass wir sagen, wir haben eine Gesellschaft, die große Freude an der Jugend hat. Denn dann kann ich eigentlich sagen, wir haben auch eine Gesellschaft, die große Freude am Alter hat. Jungen Menschen geht es in unserer Gesellschaft nicht nur gut. Und alten Menschen geht es in unserer Gesellschaft, weiß Gott, nicht nur schlecht. Also von daher, eigentlich leben wir doch hier in einem kulturellen, gesellschaftlichen, politischen Rahmen, in dem die Generationenbeziehungen fruchtbar sind und in dem eigentlich ältere Menschen ihr Älterwerden doch ganz wunderbar annehmen können. Da gibt es natürlich immer Ältere, die das nicht können, aber ich habe ja eben schon gesagt, der Einzelfall schließt ja trotzdem nicht aus, dass man mit der Definition von bestimmten Gesetzmäßigkeiten recht hat.
Und sind Sie optimistisch, dass das dieses positive Altersbild und auch diese Mehrgenerationenhäuser und Mehrgenerationenteams, dass das dann auch wirken kann auf die Tatsache, dass ja in unserer Gesellschaft das Alter der Frau immer noch negativer gesehen wird als das Alter des Mannes?
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Das finde ich sehr schön, dass Sie das auch hier aufbringen. Wir neigen bisweilen auch wirklich in der Altersforschung dazu, zwar schon die Unterschiede zwischen Mann und Frau, wenn es um Lebenserwartung, genetische Ausstattung und so weiter geht, zwar schon differenziert zu beschreiben, aber letzten Endes viel zu wenig zu sehen. Also erstens, dass die soziale Ungleichheit in der Gruppe der Frauen deutlich größer ist als in der Gruppe der Männer. Zum Zweiten zu sehen, welch hohes Maß an Verantwortung Frauen beispielsweise in Familie und Nachbarschaft übernehmen, ohne dass dies ausdrücklich anerkannt wird. Mit welchen Benachteiligungen Frauen in ihrer Biografie zu kämpfen hatten, die sich jetzt eben auf das hohe Alter, wenn es um die Frage Ressourcenausstattung geht, auswirken. Das wird für mich ein ganz wichtiger Punkt sein. Das können wir selber dann leider gar nicht mehr analysieren, aber dass nachfolgende Generationen ausführlich untersuchen können, was bedeutet das eigentlich, dass wir heute mehr und mehr Frauen im Arbeitsleben haben, auch in verantwortlichen Stellungen im Arbeitsleben, was bedeutet das eigentlich für den Alternsprozess von Frauen? Werden die Frauen in der Zukunft in bestimmten Bereichen des Alters andere Bilder zeigen, als das die Frauen heute tun? Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, den wir sehr genau betrachten müssen. Und was die Frauen heute angeht, da plädiere ich immer sehr dafür, sehr genau hinzugucken. Erstens, wie sieht das mit der sozialen Ungleichheit aus? Das heißt auch materielle Ungleichheit. Das bedeutet auch Ungleichheit beispielsweise mit Blick auf Wohnbedingungen. Das heißt auch Ungleichheit mit Blick auf medizinisch-pflegerische Versorgung. Was können wir heute beobachten mit Blick auf Geschlechterunterschiede, wenn es um die Pflege anderer Menschen geht? Da haben die Frauen eine ungleich höhere Verantwortung. Was bedeutet das eigentlich für die Gesundheit, ne, der Frau? Und inwiefern ziehen sich möglicherweise Männer auch aus bestimmten Verantwortungsbereichen zurück und das sozusagen in der Gewissheit, dass die Frauen das schon richten werden. Ich hatte eben Pflege genannt, man könnte natürlich auch Gestaltung sozialer Beziehungen nennen. Das sollte man alles schon genau im Auge haben, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, auch wenn wir von Politik in ihrer Bedeutung für Gerechtigkeit sprechen, müssen wir noch sehr viel stärker die Geschlechterunterschiede im Auge haben, als das heute in der Praxis der Fall ist. Unbedingt, absolut.
Hier lässt sich jetzt nicht unbedingt eine inhaltliche Brücke.
Das wollen Sie zu Johann Sebastian Bach kommen.
Genau, also Sie haben sich eben speziell mit dem Alterswerk von Johann Sebastian Bach beschäftigt. Ja. Und im Vorwort Ihres Buches heißt es, das Buch sei aus einer besonderen Nähe des Verfassers zu Johann Sebastian Bach entstanden.
Ja, dem ist so. Abgesehen davon, wenn ich in Klammern sagen darf, das Buch ist ja meiner Frau gewidmet. Ne? Also von daher haben wir einen gewissen Übergang von der Geschlechterthematisierung.
Da sind Sie geschickter als ich, ja.
Also ich bin im Grunde genommen mit Johann Sebastian Bach groß geworden. Wir haben früher bei uns in der Familie wurde halt schon sehr viel Bach gespielt bzw. gesungen. Ich habe so in meiner Schulausbildung, dann aber auch in der späteren Ausbildung, mich halt sehr viel mit Bach beschäftigt. Ich hatte ja auch die Möglichkeit, Musik in Köln zu studieren, an der Musikhochschule. Da spielte Bach auch immer eine sehr große Rolle, sodass ich eigentlich sagen würde, ja, Bach ist für mich einer der Komponisten, mit denen ich groß geworden bin, dessen Musik ich eigentlich in doch gewissen Teilen in- und auswendig kenne, spielen kann, singen kann. Und von daher dachte ich, Mensch, du kannst vielleicht wirklich mal ein Buch über Johann Sebastian Bach versuchen, weil du kennst ja auch die Biografie dieses Komponisten gut. Und dann interessierte mich eben noch dieser Punkt, wie war das eigentlich am Ende des Lebens von Johann Sebastian Bach. Und man liest dann relativ häufig, er sei ja vergleichsweise gesund gewesen. Ich habe mir dann mal die medizinischen Bulletins angeguckt und man konnte feststellen, Johann Sebastian Bach litt in den letzten 2 bis 3 Jahren an sehr vielen Krankheitssymptomen. Jetzt kommt das Interesse der Altersforschung ins Spiel, wenn man nämlich fragt, ja, wie ist das denn, trotz dieser schweren Erkrankungen, das ging ja bis hin zu einer Erblindung, das ging ja hin bis zu einem Schlaganfall, vorher ein schwerer Diabetes, trotz dieser schweren Erkrankungen ist dieser Mann ja unglaublich schöpferisch gewesen, ja quasi experimentell in seiner Musik. Und da kommt jetzt eben die Gerontologie ins Spiel, die sagt, wir haben körperliche Gesetzmäßigkeiten, körperliche Entwicklungstheorien, aber wir haben eben auch emotionale bzw. geistige Entwicklungstheorien. Und da hat mich jetzt die Frage beschäftigt, wie kriegt das ein Mensch hin, trotz der schweren körperlichen Einbußen, dieses von uns immer wieder postulierte Kreativitätspotenzial im hohen Lebensalter zu verwirklichen. Und dann habe ich mir natürlich die Werke angeguckt, die er im hohen Alter geschrieben hat, beispielsweise die Vervollkommnung oder Vervollständigung der H-Moll-Messe oder Kunst der Fuge oder Musikalisches Opfer, war beeindruckt von der musikalischen Ausdruckskraft, war beeindruckt aber auch von dem Experimentieren mit Musik und habe mir zum anderen dann natürlich mal die gesamte Biografie dieses Komponisten angeschaut. Und was mich da besonders bewegt hat, dass Bach mit 9 Jahren vollweise war, dass er mit 35 seine geliebte Frau verloren hat. Und in diesem Buch geht es ja um die Frage, wie hat er eigentlich diese Traumata verarbeitet? Wie hat er eigentlich in der Verarbeitung dieser Traumata auch psychische Stärken aufbauen können?
Und was können wir daraus, also aus der Kreativität Johann Sebastian Bachs in seinen letzten Lebensjahren, für andere alte und hochaltrige Menschen und deren Kreativitätspotenziale lernen?
Ich glaube, der entscheidende Begriff, den habe ich auch in diesem Buch stark gemacht, das ist jener der Bindung. Johann Sebastian Bach war gebunden. Er war gebunden an andere Menschen. Er war gebunden an Ideen. Er war gebunden an die Musik. Er war gebunden an die Familie. Er war gebunden an die Schüler. Er war gebunden an den großen Gott. Mit anderen Worten, wenn es uns gelingt, uns an etwas zu binden, und in dieser Bindung auch immer wieder einen neuen Impuls für Aktivität und Engagement zu sehen, dann können wir bis in das hohe Lebensalter hinein in einer umfassenden Weise aktiv sein und auch dazu beitragen, bis ins hohe Lebensalter hinein lebendig zu sein. Und das ist für mich eine wichtige Grundlage für ein schöpferisches und kreatives Leben.
Sie schreiben in dem Buch unter anderem, im Zentrum der Biografie des Johann Sebastian Bach stehe die Integration der beiden großen Ordnungen, der Ordnung des Lebens und der Ordnung des Todes. Würden Sie sagen, dass es für das gute Altern zentral ist, wichtig ist, sich rechtzeitig mit dem Tod auseinanderzusetzen?
Unbedingt. Ohne jetzt da depressiv zu werden oder ohne jetzt hier so eine Todessehnsucht zu entwickeln, mir geht es schon sehr darum, dass wir im Laufe unseres Lebens immer wieder begreifen, dass es eine Ordnung des Lebens gibt. Sie haben das angesprochen. Das heißt, eine Ordnung des Wachstums, der Differenzierung, auch beispielsweise unseres Wissens, auch unserer Emotionen. Und das geht ja bis ins höchste Lebensalter hinauf. Aber dass es eben auch eine Ordnung des Todes gibt. Das heißt, auch einer abnehmenden körperlichen Leistungsfähigkeit, einer abnehmenden körperlichen Restitutionsfähigkeit. Das heißt, wir können nicht mehr so gut körperliche Funktionen wiederherstellen, wenn sie geschädigt sind. Dass wir natürlich auch begreifen, dass wir in unserem Leben mehr und mehr auch Verluste hinnehmen müssen. Diese Ordnung des Lebens und diese Ordnung des Todes zusammenzuschauen. Also immer wieder zu erkennen, inwiefern differenzierst du dich, aber inwiefern merkst du auch, wie allmählich deine Leistungskräfte abnehmen und inwiefern realisierst du auch für dich ganz persönlich, dass einfach auch die Anzahl der Lebensjahre zurückgeht. Das erscheint mir als eine ganz wichtige Aufgabe, mit der wir rechtzeitig beginnen sollten. Was heißt jetzt schon rechtzeitig? Aber ich denke, wenn man das beispielsweise in der Mitte des Lebens tut, das ist ja so eine Metapher, die wir gerne wählen, dann ist das kein Fehler. Also ich beispielsweise habe das große Glück, mit meiner Frau viel darüber zu reden, was uns das Leben bedeutet, was auch der Tod als lebensgestaltendes Moment bedeutet, welche Verantwortung daraus erwächst für unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Dass wir uns eben auch rechtzeitig mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und da werden wir nicht depressiv, überhaupt nicht, sondern es ist letzten Endes etwas, was uns das Leben umfassender verstehen und gestalten lässt. Nämlich zu begreifen, dass wir leben, solange wir leben, aber zu begreifen, dass wir in unserem Leben auch sterben müssen. So würde ich das umschreiben.